Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Episode 164. Der Salon hat seine Schwingtüren geöffnet. Ich habe meine Stimme im Moment wiedergefunden. Das kann sich natürlich ziemlich schnell wieder ändern, aber im Moment klappt es noch. Ich bin Karin in Frankfurt und am anderen Ende der Leitung höre ich ihn schon atmen.
Genau, da ist natürlich Christian in Berlin und wir haben heute mal wieder eine Gästin dabei.
Ja. Und deswegen werden wir jetzt auch gar kein großes Vorgeplänkel machen und uns euch nicht über unsere diversen Gebrechen und Weihnachtsvorbereitungen und sonstigen Wahnsinnsdingen da erzählen, obwohl ich natürlich schon ein bisschen jammern könnte. Aber ich lasse es. Es ist jetzt auch irrelevant. Christian hat sie in der letzten Folge schon angekündigt, es gibt keine Weihnachtsfolge dieses Jahr. Das wäre sie nämlich jetzt eigentlich, weil ihr ahnt es, das ist die Folge vor Weihnachten. Normalerweise haben wir da irgendwie immer die große Party gemacht.
Ja gut, aber dann war es so der 21. Dezember oder irgend sowas und nicht der 16.
Ja, eben, das ist albern. Also es war uns dann irgendwie klar, das macht jetzt keinen Sinn, deswegen gibt es dieses Jahr keine Weihnachtsfolge, sondern die nächste wird dann unsere Partyfolge, das wird dann eine Silvesterfolge werden mit irgendwie mehr Konfetti und Champagner und überhaupt. Aber das ist in 2 Wochen. Heute haben wir Besuch und zwar die wunderbare Sabine Landgräber. Das ist eine ganz tolle Kollegin, die kennen wir vom Autorensofa.
Stimmt's,
Christian? Seit 10 Jahren ungefähr kennen wir uns. Und Sabine ist, wenn sie keine Bücher schreibt, ist sie vor allen Dingen Regisseurin und ist da bei den unterschiedlichsten Serien unterwegs, die sie so macht. Und ihr kennt sie vielleicht, ich merke jetzt, die Stimme wird immer sexier gerade bei mir, es ist sehr, sehr unpassend.
Du musst ja nicht mehr lange.
Ich muss nicht mehr lange.
Weil ihr Lieben, wir betreiben ja gerade wieder Zeitreise, denn das, was wir jetzt gerade aufnehmen, nehmen wir nach unserem eigentlich geführten Gespräch auf. Ihr müsst euch also nicht über allzu viele Special Effects von Karin befürchten,
nein.
Sozusagen.
Ja. Nein, da war die Stimme, da hielt die Stimme und vor allen Dingen Christian hat dann auch sehr viel übernommen. Anyways, jedenfalls Sabine, man kennt sie durch ihre wunderbaren Hawaii-Romane, habt ihr vielleicht schon den einen oder anderen gelesen. Jetzt ist sie heute mit ihrem neuen Buch da, das da heißt Vergnügter Unsinn. Und könnte vom Titel her auf eine falsche Fährte führen.
Wenn da nicht der Untertitel wäre.
Wenn da nicht der Untertitel wäre, möchtest du ihn verkünden?
Ein Jahr sterben, ein Jahr leben. Und das ist im wahrsten Sinne der Worte gemeint.
Ja. Sabine hat ihren Mann Thomas buchstäblich beim Sterben begleitet. Sie haben in dem Corona-Jahr 2020, Ende des Jahres, wirklich die Schockerdiagnose bekommen, unheilbarer Krebs. Man weiß nicht mehr, wie lang es noch dauert. Und es dauerte dann ungefähr ziemlich genau noch ein Jahr. Von der Diagnose bis zum Tod. Und dieses Jahr beschreibt sie in dem Buch und auch das Jahr danach, also das erste Jahr alleine ohne Thomas. Und das ist jetzt eigentlich auch, also wir haben, glaube ich, noch nie eine Triggerwarnung gehabt und wir werden damit auch nicht anfangen. Aber es geht jetzt in dem folgenden Gespräch eben tatsächlich auch ums Sterben und wie das so ist und welche Aspekte das so haben kann. Entschuldigung, übernimm mal bitte kurz.
Ja, welche Aspekte das haben kann und dass man sich im Zweifelsfall auch bei allem Scheiß, der so passiert, durchaus mal trauen sollte, zu lachen. Insofern ist also dieses Buch, was selbst ich schon fast zur Hälfte gelesen habe, nicht nur irgendwie traurig und herzzerreißend. Also ich bin sentimentaler Mensch und ich habe immer die Tempo-Packung Verpackung am Start daneben, während ich das lese. Aber es gibt auch immer wieder so absurde oder einfach herzerwärmende Szenen da drin, sodass ich mir dieses Buch auch durchaus als ein Mutmachbuch vorstelle.
Absolut.
Und ja, Karin weiß es besser, denn sie ist natürlich schon durch. Und ja, wir werden uns jetzt dann gleich mit Sabine mal so ein bisschen tiefer darüber unterhalten.
Das machen wir. Also Trommelwirbel für Sabine. Applaus, und da ist sie auch schon, die liebe Sabine. Herzlich willkommen im Salon.
Danke dir, Karin.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich habe mir vorgenommen, heute nicht ganz so viel zu labern. Insofern belasse ich es erstmal dabei. Schön, dass du da bist.
Ja. Danke, Christian.
Wo erwischen wir dich denn gerade? Eher im Alltagsmodus oder eher im Buchwerbungsmodus oder schon im bald Urlaubsmodus? Ich habe da sowas klingeln hören, dass da was Tolles ansteht, aber vielleicht irre ich mich ja auch.
Ihr erwischt mich in so einem Chaosmodus, in so einem totalen, kompletten Chaosmodus, der aus all diesen Sachen irgendwie besteht, wobei Buchwerbung ist bei mir so ein bisschen schwierig, weil ich im Moment denke, ha, das ist irgendwie, das ist was, so was, was man eigentlich gar nicht bewerben kann. Und ja, es ist alles irgendwie sehr, ich weiß auch nicht, ich fühle mich sehr komisch im Moment, ganz, ganz, ganz verrückt, verwirrt. Und auch, dass dieses Buch so schnell erschienen ist. Und ich bin im Moment sehr durch den Wind. So.
Ja, okay. Aber ich hoffe,
er erwischt mich eigentlich, also er erwischt mich jetzt ganz normal in meiner völlig chaotischen Wohnung, in der ich irgendwie andauernd neue Sachen mache und irgendwas anfange und dann wieder aufhöre, wieder was anderes mache. Und hier sieht es aus, als ob jemand eingebrochen ist gerade. Aber das ist nicht passiert, sondern das habe ich alles veranstaltet. Und ja, so erwischt er mich gerade.
Ja. Aber wir wollen vor allen Dingen jetzt mal über dein grandioses Buch sprechen, das ich ja wirklich letzte Woche in anderthalb Nachtsessions durchgesuchtet habe, möchte ich mal sagen.
Und selbst ich bin schon zur Hälfte durch, was ja für mich schon was heißen will.
Ja.
Oh, wow.
Also es ist wirklich ganz, ganz toll, auch wenn das Thema natürlich ein schwieriges ist. Aber fangen wir mal mit einem kleinen Warm-up ab. Das ist wahrscheinlich schon die schwierigste Frage gleich zu Anfang. Wenn du Vergnügter Unsinn in einem Satz beschreiben müsstest, was ist das für ein Buch? Du darfst auch zwei oder drei Sätze nehmen. Das ist nicht so.
Zwei Jahre meines Lebens in Romanform, in einer der schrecklichsten Situationen, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe und auch wahrscheinlich erleben werde.
Hoffentlich.
Ja.
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 Und da sind wir natürlich schon bei der nächsten Frage, wie ist es überhaupt entstanden? Also wir haben unseren Zuhörerinnen und Hörern natürlich schon ein bisschen was erzählt im Intro, worum es in groben Zügen geht, aber wirklich nur ganz, ganz, ganz grob. Deswegen, wie ist dieses Buch entstanden? Wann wusstest du, ich möchte das aufschreiben? Und wann war dir klar, du willst es nicht nur aufschreiben, sondern auch veröffentlichen?
Das fing relativ früh an, das fing sogar noch an, als Thomas noch lebte. Mhm. Weil wir hatten eine Zeit lang mal überlegt, wollen wir nicht zusammen ein Buch über diese Zeit schreiben? Mhm. Wollen wir das nicht einfach mal versuchen? Also Thomas hat ja früher, also Thomas war so schriftstellerisch jetzt nicht so sehr begabt, aber unheimlich begabt. Er hat einen großen Technikblock gehabt und hat dort unheimlich gerne geschrieben und ganz akribisch irgendwie Apple-Produkte erklärt und war da immer sehr, sehr begeistert und hat dafür immer total gerne geschrieben. Und und ich habe ja Romane geschrieben und wir hatten dann überlegt, das könnte man vielleicht mal so zusammen machen. Und dann hat uns aber die Zeit so sehr überrollt. Also das ist dann, also ja, so eine Krebserkrankung und die bei Thomas ja dann auch wirklich so schwer wurde und so schnell, so schwer und mit so vielen Aufs und Auf und Abs und ja, und auch so schwierig für uns dann so persönlich war, dass dann irgendwie dieses mit dem Buch irgendwie in den Hintergrund trat. Und
Na klar.
ich hab in der ganzen Zeit immer Tagebuch geschrieben. Also ich habe
Okay.
kurz nachdem Thomas krank wurde, habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also weiß ich nicht, an manchen Abenden habe ich wirklich nur einen Satz geschrieben oder ich weiß noch in der Zeit, in der Thomas im Hospiz war, wo es mir wirklich richtig beschissen ging und wo ich irgendwie nichts anderes mehr machen konnte, da habe ich abends dann immer nur irgendwie saß ich irgendwie auf meinem Sofa, habe noch Wein getrunken und habe dann irgendwie aufgeschrieben, was ich mir irgendwo zu essen gekauft habe, also was ich vorher irgendwo gegessen habe. Also das besteht dann teilweise, also sieht man dann so tagelang irgendwie nur, ah ja, und ich habe zum Beispiel auch von Iglo Fischfilets gelebt zu der
Okay.
Zeit, wenn ich dann nicht draußen war, sondern irgendwie, und also wo ich da, wo das steht, also so, dann steht so eine ganze Woche lang da immer nur Iglo Fischfilet, Iglo Fischfilet, irgendwie so, okay, gut. Also das war so, ja, so habe ich versucht dann da schon mal, ja, oder mir teilweise halt eben einfach wirklich das ein bisschen von der Seele geschrieben, einfach wie ich mich gefühlt habe und was man irgendwie dann auch niemandem erzählen konnte. Also ich war wirklich auch sehr, ja, man war so einsam mit seiner Problematik dann auch, weil es konnte auch niemand helfen und es war schwer einfach. Ich muss dazu sagen, es war ja auch noch die Zeit, da war auch noch Corona, ne? Also
Ja,
das war ja auch noch
allerdings.
und das, also ich weiß noch, dass ich auch irgendwann dann eine völlige Corona-Paranoia bekommen habe. Also Thomas hatte die schon immer, aber irgendwie ich habe die dann auch bekommen, weil mich hätte das dann davon abgehalten, bei dem zu sein. Ne? Also ich musste jeden Tag, wirklich jeden Tag irgendwie im ersten halben Jahr irgendwie, bis Thomas dann ins Hospiz gekommen ist, musste ich irgendwie einen Corona-Test machen, wenn ich ihn im Krankenhaus, also egal wo dort, also auf der normalen Station, später auf der palliativen Station, ich musste jeden Tag einen frischen Corona-Test haben und also das war wirklich richtig, richtig kompliziert und man durfte ja oft auch nur eine halbe Stunde oder eine Stunde bei jemandem bleiben und so. Also das waren noch so ganz andere Sachen und ich habe halt eben auch alle anderen Menschen dann irgendwann von mir ferngehalten, habe gesagt, nein, ich will nicht umarmt werden, ich will hier überhaupt nichts mehr, ich will nur noch mit meiner Maske irgendwie mich in den Uber setzen und ins Krankenhaus fahren und sonst gar nichts machen. Ja, also so, das war, man hat sich da auch dann so abgeschottet, weil ich einfach die Panik hatte, dass sie mir meine Zeit mit Thomas nehmen, ne?
Also was mich so beeindruckt hat in dem Buch, weil, also was ich erstmal total spannend fand, und da würde ich gleich drauf zurückkommen, weil du ja diese beiden Jahre, die du beschreibst, da stellst du ja immer jeweils einen Monat gegenüber, den einen Monat noch mit Thomas und den gleichen Monat im Folgejahr alleine dann ohne Thomas. Aber die Szenen, die sind so, also man hat wirklich, also erstmal ist es wirklich so toll geschrieben, es liest sich total packend. Also ich konnte es auch wirklich nicht weglegen. Ich meine, jetzt war ja diese Geschichte, war für mich insgesamt, also vom Plot her leider ja nicht sehr überraschend, weil das ist, ja.
Nun ja, es fängt ja auch so an, ne? Also ich meine, man weiß schon,
Genau,
was passiert, ne?
allein wirklich schon diese Einstiegsszene im Krematorium, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein.
Ja, aber ey, wirklich, da war auch schon wieder so viel dieser alltäglichen Absurditäten dabei. Und das ist es, was ich finde, was diese Geschichte auch so, ich sag jetzt mal erfahrbar. Also ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber irgendwie, ich habe das gelesen und ich war auch da. Das ist also wirklich, ich musste die ganze Zeit so daran denken, ob du vielleicht eben aus deinem Regisseurinnen-Dasein einfach auch das ins Storytelling geschafft hast, für dieses Buch zu übernehmen, weil ich habe wirklich einen Film gesehen.
Ja, es ging mir auch so, es war so dokumentarisch, aber ja, auch so, weil es wirklich auch so präzise war, weil du so genau immer erzählt hast und dann ist das passiert und so habe ich das empfunden und das war in dieser und jenen Situation. Deswegen, also mit dem Tagebuch, das erklärt jetzt natürlich vieles, es sei, also außer die Passagen, wo nur Iglu-Fischfilet drin. Ich habe, glaube ich, in dem ganzen Buch kein einziges Mal das Wort Iglu-Fischfilet gelesen. ja, aber es ist wirklich, es ist so, du schaffst da eine unglaubliche Nähe oder erzeugst du die zu deiner Leserschaft, dass man wirklich das Gefühl hat, man sitzt oder steht genau daneben und ist dabei. Und das fand ich also so beeindruckend, weil es so, ja wirklich, wie Christian, wie du sagst, es wie so im Film war. Also das
aber genau das wollte ich ja, Karin. Das freut mich auch total, wenn das bei euch geklappt hat, weil ich finde es also so schade halt eben auch, dass so dass solche Sachen so ein bisschen so weggeschoben werden, ne? Und dass man da auch nicht drüber spricht. Deswegen, ich dachte auch, als ich das geschrieben habe, ich dachte auch, ja, ich fange genau damit an mit dem Krematorium, weil meine Güte, kein Mensch irgendwie redet darüber, was passiert da eigentlich in so einem Krematorium und wie sieht das überhaupt aus? Und ich weiß nicht was, ich hatte, muss ich dazu sagen, ich hatte 3 Jahre davor war ich bei der Einäscherung meiner Mutter auch mit dabei, aber das war wirklich, das war so in so einer großen Halle und da fuhr der Sarg dann so zwack und in so einen Ofen rein und das war so, also wirklich, also naja, sehr stimmungsvoll, aber also jetzt nicht so, also in dem Krematorium, in dem ich war, da laufen die Leute normalerweise nicht mit bis hin zum Ofen und sagen, so, ich möchte jetzt selber drauf drücken, sondern irgendwie da wird das dann, da verschwindet das dann auch und ich habe gesagt, nee, ich möchte das einfach miterleben und mit dabei sein und damit dem Leser vielleicht auch zeigen, das ist ja auch so normal und irgendwie vielleicht ist es manchmal auch ganz gut. Also ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich gewisse Sachen vorher gewusst hätte. Also von ganz vielen Sachen, die ich versuche zu beschreiben und oder auch dieses über den Tod, über das Sterben, über wie sieht dann die Asche aus, wie schwer ist das Zeugs überhaupt und irgendwie, aha, und was ist das? Ach, das sieht überhaupt nicht wie Asche aus, das ist ganz anders und weiß ich nicht, dass alles wirklich, da wird so wenig drüber gesprochen und ich wollte den Menschen einfach vielleicht ein bisschen oder meinen Leser ein bisschen die Anregung geben, denkt doch mal drüber nach, weil es hilft vielleicht irgendwie ein bisschen, wenn das dann nicht alles so wie auf mich so buff,
absolut.
Wie so ein D-Zug zukommt und man denkt so, Moment, halt, stopp, irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, ne? Und das wollte ich einfach versuchen, ein bisschen. Also das war ja auch unser Fehler, glaube ich, den Thomas und ich gemacht haben, dass wir früher nie über sowas geredet haben. Immer, also höchstens also, Thomas, der mal gesagt hat, ja, er wird früher sterben als ich und weil er so ungesund gelebt hat und so. Aber so ein Spruch, den macht auch jeder öfters mal. Also das ist jetzt nicht so.
Ne?
Und ich weiß es nicht. Also ich meine, wir haben ja dann zumindest diese Chance bekommen. Also gerade im Hospiz haben wir ja noch ein halbes Jahr lang zusammen wirklich jeden Tag miteinander reden können und irgendwie über viele, viele Sachen noch reden können. Und das finde ich ist ganz wichtig. Und das sollte man vielleicht manchmal ein bisschen früher machen. Also uns hätte es vielleicht ganz gut getan. Aber so war es auch okay. Also wir hatten zumindest die Zeit. Also ich habe inzwischen viele, viele Menschen kennengelernt, die zum Beispiel jemanden so plötzlich verloren haben und dann, also weiß ich nicht, ein Autounfall oder so, wo das von heute auf morgen geht und du plötzlich sagst, stopp, halt, Moment.
Ja.
Und wenn du dich überhaupt noch nie damit beschäftigt hast, dann, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es fällt einem vielleicht ein bisschen leichter oder ich wollte vielleicht auch den Menschen, die gerade auch in so einer Situation sind, wie ich sie da war, denen auch sagen, so habe ich das erlebt, Leute, es ist so schrecklich, wie es ist und irgendwie ja, und aber ihr seid nicht alleine, es gibt auch andere Menschen, die das erleben, weißt du, so, das wollte ich eigentlich auch.
Das könnte ich mir, also ich meine, das kommt ja auch in manchen deiner Gedanken, die du da aufschreibst, eben ja auch so wunderbar rum, dass du dich in dem Moment wie in einer anderen Welt fühlst, weil alles ist irgendwie plötzlich, also nichts von dem, was dir vertraut war und was du als normal erachtet hast, ist in diesem Moment da. Du bist im Zweifelsfall eben nicht nur hilflos dieser Situation, sondern ja auch irgendwelchen Institutionen ausgeliefert. Ja, und wenn du da an ein Arschloch gerätst, dann hast du einfach mal einen Scheiß sozusagen. Ja, und das ist, also ich muss auch sagen, also so das mit dem Thema hier, egal ob das jetzt hier Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder sowas ist, also das war für mich eigentlich erstmal kein Thema, obwohl mein Vater für mich sowas irgendwann schon vor längerer Zeit gemacht hatte, lange bevor er dann irgendwann gestorben ist, aber für mich selbst war immer, ich brauch's ja nicht, ach Quatsch, und so alt bist du ja noch nicht und sowas in der Richtung. Und dann war es aber so, dann passierten so ein paar Sachen. Und wir waren dann bei Bekannten irgendwie zu Gast und da haben sich so ein paar 30-Jährige so irgendwie unterhalten. Und dann kam so, wie, du hast noch keine Vorsorgevollmacht. Und ich, Entschuldigung, ich glaube, ich mache das jetzt mal. Ja, und das ist,
einfach mal genau über solche Dinge so kurz mal nachdenken oder so. Und das hilft dir dann in so einer Ausnahmesituation viel, viel mehr. Und und aber ich glaube auch irgendwie, also dieses, also in der Zeit, in der Thomas gestorben ist, das war die ganze Zeit auch dieses Gefühl, das kann nicht sein, passiert das wirklich allen Menschen irgendwann mal? Und dann auch so meine Suche, andere Bücher mal zu finden und ich muss da jetzt mal was drüber lesen oder so. Also weil ich lese total gerne, ich lese total viel. Also lesen ist so meins total. Aber ich habe irgendwie immer nichts gefunden. Das waren immer alles so blöde, so alberne Bücher oder so Bücher, die dann total gut ausgehen, wo ich mir denke, naja, also das ist jetzt aber irgendwie scheiße und ihr wisst, was ich meine. Ne?
Absolut. Du, ich musste im Vorfeld jetzt auch daran denken, ich habe, weiß ich nicht, vor 1-2 Jahren auch ein Buch von einem Kolumnisten gelesen, der quasi über seine eigene Krebserkrankung geschrieben hat, auch mit all dem, was da irgendwie dann an schwierigen Themen kam. Aber dadurch, dass er es geschrieben hatte, wusste man ja, er hat es überlebt. Und das ist deswegen nochmal was ganz anderes. Auch wenn, sagen wir mal, die Tonalität durchaus auch von den absurden Sachen, die er so erlebt hat, durchaus ganz gut zu deiner Geschichte oder deine Geschichte da gut auch dazu passt. Aber ich habe sowas sonst auch noch nicht irgendwo, ich habe nun auch noch nicht danach gesucht, aber
Also ich finde es, also ja, es ist schwer, ne? Und es ist auch schwer zum Beispiel irgendwie, also so einerseits über Krankheit, zum Beispiel du kannst relativ viel über Krebs lesen und das sind dann auch meistens Leute, jo, ich habe es jetzt geschafft und jetzt schreibe ich ein Buch darüber, wo man so denkt, ja gut, aber das ist jetzt in unserem Fall nicht so der Fall gewesen. Ja, ne? Also so, ne? Wo man dann denkt, oh, ich bin jetzt auch eine Runde neidisch oder so auf diese Menschen, aber das ist jetzt bei uns nicht passiert und das will ich dann auch nie, wollte ich dann auch nicht so gerne lesen und es war so und dann so Trauerbücher, boah, es gibt ja auch so ganz, ganz gruselige, also es gibt so viele Trauerbücher und so, ich weiß nicht, so ganz viel so esoterisches Zeugs, da bin ich jetzt nun überhaupt nicht so drauf, also ich meine, auch wenn ich mir die Robbe am Strand irgendwie auf Hawaii mal vorstellen kann als Thomas, aber sagen wir mal so, grundsätzlich bin ich zumindest nicht so ganz so drauf, aber da gibt's so Bücher, wo man dann auch denkt, nee, also sorry, kann ich jetzt auch irgendwie nichts mit anfangen. Ne? Und also so auch so über dieses Sterben, über diesen Vorgang dieses Sterbens, wie ist das eigentlich? Tut das weh? Was passiert da? Ach, wird wirklich alles langsamer? Oder wie verändert sich der Mensch da vorher? Was denkt der dann eigentlich noch? Ich meine, ich habe auch immer versucht, die ganze Zeit jetzt nicht Thomas Gedanken darzustellen, weil ich finde, man kann sich in keinen anderen Menschen, egal wie gut man ihn kennt, irgendwie reinbeamen. Es sei denn, es ist meine Romanfigur, ne? Da kann ich das schon, aber Thomas ist keine Romanfigur gewesen, sondern irgendwie mein Mann und irgendwie meine Liebe. Und das war dann halt eben irgendwie, also das ging nicht, aber trotz allem. Mir ist seitdem auch so dieser das wieder, also das wesentlich näher, und ich kann wesentlich unverkrampfter auch mit Tod und mit Sterben und all dem umgehen. Also ich war gestern irgendwie im Hospiz und habe denen ein Buch vorbeigebracht, mhm. und mhm. ach, das war auch so total süß.
Ich habe das Postbild gesehen, ja.
Dieses Video, dieses Video, das ist irgendwie, also damals zum Thema Autorinnen, die irgendwie, die was veranstalten. Ich meine, ich bin ja nicht gut, was Werbung und sowas angeht und überhaupt nicht.
Aber da bist du in guter Gesellschaft, Video, zumindest bei mir.
Aber ich muss euch etwas erzählen, das habe ich jetzt noch niemand erzählt, weil ich sitze da die ganze Zeit staunend davor und denke so, oh mein Gott, also dieses Video, also wo ich da diese über diese Brücke, diesen Fernsehturm zeige und dann zu mir hinschwenke, dieses Video hatte bisher, also es werden immer mehr, 18.000 Views.
Wahnsinn.
Wow. Ja.
Also das ist irgendwie, also ich meine, ich muss sagen, ich habe sonst haben meine Videos irgendwie so Views von, weiß nicht, so 400, 500 oder so. Das ist völlig in Ordnung, wenn ich so ein Reel mache, ne?
Ja, ja.
Und ich habe das erstmal das ausprobiert, dass ich das untertitelt habe, aber eigentlich auch nur, weil irgendwie der Ton so scheiße war, weil ich stand da auf so einer Autobahnbrücke.
Ja,
und irgendwie, dachte dann anschließend, die Leute brauchen einfach, die brauchen Untertitel irgendwie. Das ist irgendwie, dann gehen so Videos anscheinend viel besser.
Ja, das sind die Leute wie ich, die Videos nie mit Ton hören, sondern immer nur. Ich höre fast nie Ton bei, wenn ich mich so durch Instagram oder sowas scrolle, das finde ich immer nervig, weil ich will den Ton, also wenn ich keine Kopfhörer oder sowas drin habe, möchte ich dann das Handy nicht laut machen und dann deswegen bin ich immer total dankbar über die Untertitel. Ich habe es auch erstmal nur den Text gelesen und ich habe es mir dann noch ein zweites Mal mit Ton angehört. Aber ja, wow, also ich glaube auch wirklich, dass du mit deiner Geschichte und mit deinem Erleben da wirklich einen Nerv getroffen hast. Ich meine, ich habe das allein schon gemerkt, ich habe ja auch diesen kleinen Blogartikel dazu geschrieben und habe das gepostet und selbst da, und ich habe wirklich, also auf meinem Karin-Kanal, da passiert eigentlich gar nichts, und wie viele Reaktionen ich da bekommen habe und wie viele Kommentare, die gesagt haben, ja, ich habe mir, das ist ja total krass, ich habe mir das Buch jetzt gekauft und ich will es unbedingt lesen, wo ich mir dachte, okay, also das ist, und das liegt jetzt nicht irgendwie an meinem Kanal und sowas, weil wie gesagt, der ist tot, der Karin-Kanal, aber sondern einfach am Thema, dass das die Leute so berührt und so mitnimmt auch, und also ich glaube auch, dass da noch einiges auf dich zurollen wird, Sabine.
Also ich finde, das sollte verfilmt werden.
Als Film möchte ich es mir, glaube ich, nicht angucken, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein.
Also
ich fand es schon krass als Buch, also als Film, ich weiß nicht.
Letztes Jahr gab es einen Film, der hieß Sterben, oder der heißt immer noch Sterben, mit Lars Eidinger, deswegen sind wir reingegangen, und ich dachte mir die ganze Zeit auch so, wow, das muss man sich auch mal trauen. Ja, und ich finde, sowas muss man sich mal trauen, sowas eben auch mal zum Thema zu machen, ja.
Ja, ich habe ja schon, ich habe mein allererstes Exposé für eine Fernsehserie geschrieben irgendwie. Mhm. Das ist so ein bisschen das Thema irgendwie dieses Buches auch, ja.
Ja, okay.
Aber das liegt im Moment bei mehreren Produzenten und mal gucken, was da passiert. Aber, ich könnte mir das auch, also dieses Buch auch gut als Film vorstellen, muss ich sagen. Ja. Mhm. Weil, also ich meine, klar, ich habe da jetzt in dem Fall auch die Bilder dazu und ich habe das alles und weil es ist schon, ja. Also ich bin einfach nur dankbar, wenn es viele Menschen lesen und wenn es sie irgendwie berührt und wenn es sie vielleicht irgendwie, wenn es ihnen hilft, wenn es jemand hilft, der sagt, ach Gott sei Dank, endlich sagt's mal jemand, ja, mir ging's genauso oder so, weißt du. Es gibt so viele Sachen, die auch passieren, wenn jemand im Sterben liegt und man streitet sich dann zum Beispiel mit ihm, wo man so denkt, das ist jetzt irgendwie eigentlich ja. Aber natürlich streitet man sich trotzdem mit dem. Ich meine, ich war mit Thomas 31 Jahre lang verheiratet. Und dann kann man sich auch streiten, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, dann geht das auch noch. Auch wenn ich weiß, er stirbt. Aber warum soll ich denn dann jetzt nur noch so Dudel machen? Und manchmal, man ist ja selber auch so angegriffen, weißt du. Man ist ja auch, man versucht ja die ganze Zeit für denjenigen stark zu sein und für ihn da zu sein. Und Oh, und dann platzt einem zwischendurch auch total die Hutschnur. Aber ich finde, das ist, also ich habe mich da dann oft geschämt und habe dann aber auch gedacht, nein, aber das ist doch vielleicht auch normal
Das ist
oder wir
zutiefst
haben dann,
menschlich.
ja, so, ne? Aber darüber spricht nie jemand. Und
Nee.
ich finde, das ist so schade, dass das niemand macht. Und ich weiß nicht, also zum Beispiel auch so im Hospiz sein oder so, es ist. Also das Hospiz ist so ein ganz toller, schöner Ort und man kann da so viel lachen und da sind so wunderbare, bezaubernde Menschen und das ist einfach richtig schön dort auch. Und das, weiß ich nicht, das ist auch was, was ich irgendwie, ja, was uns ja auch nur gut getan hat. Ich meine, überleg dir mal, wir, die Hälfte der ganzen Zeit, die
Ja,
wir
aber
hatten, nachdem das
ja.
plötzlich hieß, wow, das wird nicht gut enden, die hat Thomas im Hospiz verbracht.
Ja, also ich bin tatsächlich gerade auch an der Szene vorbei, wo es jetzt von der Palliativstation in Richtung Hospiz ging. Und
Ja.
das merkt man richtig, wie da plötzlich sich was so ziemlich ändert. Und
Ja.
oh, nee, also da wurden auch die Bilder in meinem Kopf plötzlich bunter.
Ja, das waren sie dann auch. Also, das, was Thomas und ich, worüber wir dann irgendwann mal gesprochen haben, wir haben dann gesagt, ah, wir könnten das Buch ja nennen, Unser Sommer im Hospiz. Also, das war lange
Okay.
der Titel dieses
Ja.
Buches. Also so. Ja.
Wäre auch gleich klar gewesen, was das Ende sein könnte, ja. Aber du hast das
Ja,
Ende
so,
ja zum
ne?
Anfang
Aber
gemacht.
ja, genau. Und ja, also sagen wir mal so, mir klang das dann auch noch zu, also zu sehr zu, ja, das ist so. Es gibt auch Menschen, die kommen wieder aus dem Hospiz raus, das muss man auch dazu
Okay.
sagen. Es sind nicht viele, aber es passiert einigen. Also ein paar Menschen gehen schon mal wieder raus aus dem Hospiz, also weil sich auch mal Sachen wieder ändern können. Also wie gesagt, es passiert nur ganz wenigen, aber diese Hoffnung hatten wir zwischendurch auch mal ganz, ganz kurz, aber auch nur ganz kurz. Aber ja, aber es war halt eben, es war einfach plötzlich, es war so gut. Einfach, wir haben uns gefühlt wie so zwei, als ob wir so ein Schrebergartenhäuschen hätten in so einer
Naja.
Gartenkolonie. Ja, also wir saßen da immer draußen auf unserer Terrasse, dann mit unserem Zelt, was wir da drüber dann hatten und irgendwie, also weiß nicht, das war so, wir waren immer, also Thomas war ja immer von morgens bis abends dann draußen irgendwie, also auch im Winter dann später irgendwie, was sehr gruselig und scheiße für mich war, weil ich saß dann halt eben irgendwie bei, weiß ich nicht, 3 Grad irgendwie 5, 6 Stunden draußen mit dem auf der Terrasse, was ich irgendwie,
Ja.
boah, was echt hardcore war. Also ja, aber ja, wir haben das irgendwie, ja, es war schon auch eine gute Zeit. Und das wollte ich aber auch den Leuten einfach so dieses gute Gefühl auch ein bisschen geben, was man auch haben kann, zum Beispiel bei Hospiz oder so. Also als das bei, als ich dachte, oh Gott, der kommt jetzt ins Hospiz. Ich meine, wir hatten ja alle gesagt, das ist das Beste und das ist echt supi und machen Sie das und so. Aber ich meine, ich habe dann zu Hause auch gegoogelt und dann stand da Verweildauer, ja, so durchschnittlich 9 bis 10 Tage oder also irgendwie
Okay,
sowas,
das
ne? So, das ist die durchschnittliche Verweildauer
Oh,
eines
warte.
Menschen im Hospiz. Und ich meine, wir waren ja ein halbes Jahr da. Ich habe sehr, sehr viele Schmetterlinge an den Türen gesehen. Es wird immer ein Schmetterling an die Tür gehängt, wenn wieder jemand stirbt. Und es ging teilweise wirklich, wirklich schnell. Manche Menschen sind da einfach nur einen Tag und dann sind sie nicht mehr da. Und also das ist wirklich, das ist ganz unterschiedlich, aber es gibt sehr wenige, die so lange jetzt wie Thomas dort ausgehalten haben. Also wir waren dann zum Schluss, hatten wir dann alle anderen dann auch wirklich überlebt und also so, ne? Also so, ja, und deswegen, also ich habe da, als ich das hörte, dann Hospiz, das war dann auch so, boah, jetzt ist es sofort auf der Stelle vorbei, ne? Und auch dieses, weil alle sagten, nein, das wird gut, das wird toll, wo man so dasteht und denkt, was soll
Was
daran
soll
jetzt toll
toll
sein?
werden?
Ja,
Ja,
so,
okay.
also so, Leute, habt ihr sie noch alle? Und irgendwie, ja, und dann kommst du dorthin und stellst fest, wow, es ist doch anders. Also, ja, ich habe das gestern erst zu den Schwestern dort gesagt, dass ich irgendwie, dass ich mich danach auch so lost gefühlt habe, weil ich da nicht mehr hin konnte. Ne? Weil das war so, ich bin da jeden Morgen hin und bin da abends meistens so um 7, 8 oder so bin ich wieder nach Hause gegangen, weil Thomas immer früh geschlafen hat. Und morgens so, der hat immer lange ausgeschlafen, also ich bin meistens so um 11 oder so bin ich da gewesen und dann halt eben so lange bei ihm geblieben. Ich hätte auch die Nacht über da bleiben können, aber das wollte Thomas nicht, weil der wusste auch, dass ich nicht so früh schlafen gehe und er wollte auch schlafen, der war immer müde abends, im Gegensatz zu allen anderen, also der war immer supi, also der hat immer lange geschlafen und so und der war ja so ein ganz unüblicher Hospizmensch auch, also der hat immer gut geschlafen, der konnte prima einschlafen und hat dann irgendwie morgens irgendwie lange geschlafen und dann ausführlich gefrühstückt und der hat auch immer total gerne gegessen und das hat er eigentlich bis fast zum Schluss irgendwie noch gemacht, was auch im Hospiz nicht üblich ist, dass die Menschen essen dort oft nicht besonders gerne, weil der Körper einfach dann auch abschaltet und man sagt auch immer, wenn jemand im Hospiz ist und den bitte nicht bedrängen, was so das Essen und so angeht, ne? Aber das musste man bei Thomas nicht machen. Ich meine, wir waren dann auch so lange da, dass dann auch alle mitbekommen haben, ah, der Mensch isst gerne, der Supi, der will jeden Nachmittag ein Stückchen Kuchen haben und irgendwie, also ja, das war, wir hatten da so eine ja, verrückte Zeit. Also eine ganz, ganz verrückte, vergnügte Zeit. Ja.
Und das ist wieder so die Sache. Warum soll es bei all dem Scheiß, der eben auf den es hinausläuft, auch noch der Weg dahin scheiße sein? Ja, warum soll man den sich nicht, sagen wir mal, im Rahmen der Möglichkeiten so gut machen, wie es geht? Also
richtig.
Finde ich echt gut.
Ja, und dann halt eben auch so diesen Gedanken zu haben, hey, wir haben es vorher auch schon immer richtig gemacht, Gott sei Dank. Ne? Also ich meine, wir sind verreist, wenn wir verreisen wollten. Wir haben irgendwie, wir haben da unser Geld eigentlich immer nur für Reisen aus dem Fenster gehauen, irgendwie, weil wir gesagt haben, ah, weg und schon wieder weg und schon wieder weg. Und das war so unser Leben. Und ich weiß noch, wir haben eine Weltreise gemacht, irgendwie da, ja, da waren wir noch nicht so alt, 2007 oder so war das. Und da haben alle zu uns gesagt, ja, ernsthaft, ihr wollt jetzt irgendwie 3, 4 Monate jetzt nicht arbeiten und so, ihr müsst doch arbeiten. Und wir machen jetzt eine Weltreise. Und dann haben alle dann gesagt, na ja, aber das könnt ihr doch machen, wenn ihr dann in Rente geht. Und dann haben wir gesagt, na ja, wir wissen ja nicht, ob wir dann noch so fit sind, wenn wir in Rente sind. Jetzt sind wir total fit. Jetzt machen wir unsere Weltreise. Und das waren so Sachen, Gott sei Dank haben wir das alles so gemacht. Und so haben wir auch versucht, so den Rest unseres Lebens so gut wie möglich miteinander zu verbringen. Ja.
Ja, man merkt es auch. Also du sagtest ja, du wolltest nie Toms Perspektive einnehmen, weil das ja wahrscheinlich ein bisschen anmaßend und übergriffig auch wäre, weil das ist ja nun mal seine Perspektive und nicht deine. Genau. Aber ich finde, das ist auch nicht schlimm, weil deine Perspektive ist ja da umso stärker und umso dominanter. Und letztlich ist es ja, so habe ich es empfunden, ein Buch für die Überlebenden, die absolut sowas überleben müssen. Die mit so, in so einer Situation konfrontiert sind und die eben vor die große Herausforderung gestellt werden und vor die Frage, kann man das überhaupt überleben? Weil das ist ja, ich habe mir auch wirklich, als ich damit angefangen habe und auch schon damals, als ich überhaupt erstmal davon erfahren hatte, schon vor einigen Jahren, dass ich mir dachte, okay, wie würde ich in der Situation umgehen? Ja, wie würde ich reagieren, wenn ich jetzt oder wenn mein Mann jetzt so eine Diagnose bekommen würde? Ja, also diese was wäre, wenn Gedanken, die habe ich mir dann schon die ganze Zeit gemacht, eben auch bei der Lektüre des Buchs und fand es unglaublich beeindruckend, dass wir dann immer so nah bei dir sein konnten und dann eben auch wirklich, also schonungslos alles lesen durften, was du so empfunden hast. Also wirklich die rohe Verzweiflung, die Wut auch, die dann zwischendrin auch mal kam und diese Fassungslosigkeit, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wieder so dieser total starke Mut, woher auch immer du den genommen hast und diese grenzenlose Liebe, die wirklich in jedem Satz rauskam. Das fand ich so, so berührend und beeindruckend. Und ich finde, das waren genau die Punkte, die mir Das klingt ja jetzt blöd, weil das ist für mich ist es ja nur Gott sei Dank im Augenblick eine rein theoretische Überlegung. Aber mir hat das wirklich Mut gemacht und dieses Gefühl gegeben, okay, man kann sowas Schreckliches irgendwie überleben. Es fühlt sich nicht gut an, in keinem Punkt, aber es ist überlebbar und das Leben hat dann auch trotzdem noch, auch danach noch schöne Aspekte und seine Reize und es ist immer noch lebenswert. Das fand ich wirklich total stark auch, diesen Punkt.
Ja, ich denke, also da hat mich Thomas ja auch mit all dem, was er so mir gesagt hat oder mit eigentlich dahin gedrängt, so dass ich weiterleben soll. Ne? Also auch zum Beispiel, du wolltest ja nach Hawaii kommen. Also Thomas hat mich ja zum Beispiel auch eigentlich ein bisschen dazu genötigt, diese doch sehr komplizierte Reise mit seiner Asche nach Hawaii zu machen.
Also überhaupt die absolut grandioseste Szene überhaupt auch mit. Also das ist die nach der Krematoriumsszene, wo ich mir dachte, kann ich jetzt hier laut lachen oder was, weil es einfach wirklich so absurd war, wie du mit dieser Asche im Handgepäck durch die Sicherheitskontrolle gegangen bist.
Ja, und ich hatte ja nicht nur eine, ich hatte ja so viele Sicherheitskontrollen und irgendwie. Und das war schon, ich habe ja sowas mal, also ich habe das ja mal verfilmt und ich hatte bei den Roten Rosen mal irgendwie so eine Szene, wo irgendwie eine ältere Frau immer die Asche ihres Mannes mit sich herumgetragen hatte, so in so einer Handtasche.
Okay.
Und wo ich damals noch dachte, oh mein Gott, was erzählen wir hier für einen Quatsch? Also was ist das jetzt für eine Scheiße? Ja, schwuppdiwupp, irgendwie plötzlich bin ich das selber. Ich meine, in etwas anderer Form, aber ich glaube, da hat Thomas aber damals mit seinem Wunsch natürlich in mir auch irgendwie, also ich meine, der hat sich ja nicht nur einfach gewünscht, bitte verstreue meine Asche irgendwo, wo es dir dann möglich ist, sondern er hat explizit gesagt, bitte kannst du eine Reise machen, bitte kannst du nochmal nach New York reisen, nach Los Angeles reisen und dann nach Hawaii reisen und dort meine Asche verstreuen, wo ich dann fragte, soll ich deine Asche auch noch in New York und Los Angeles verstreuen? Also nee, nimm mal alles mit nach Hawaii, aber da musst du vorher nochmal hin. Okay, ja gut, weil wir haben in New York geheiratet, wir haben in New York geheiratet und deswegen muss ich dahin, denn Los Angeles, das war Thomas' Lieblingsstadt, also muss ich dort auch nochmal hin und also da haben wir auch Freunde und die habe ich dann noch jemanden noch besucht und so und ja, und dann muss ich dann nach Hawaii und dort halt eben, wir haben da immer so ein Ferienhäuschen gemietet, irgendwie direkt an einem Strand und dort davor wollte er dann irgendwie auch verstreut werden, also dort im Meer, weil wir dort immer schwimmen gegangen sind, also einfach durchs Gartentürchen und dann bist du am Strand und dann,
ja. Okay. Ja, wirklich. Entschuldigung. Ja. Sehr, bemerkenswert und beeindruckend, vor allen Dingen, weil ja dann auch so ein Sturm war und die Wellen so hoch waren.
Aber
es ist wirklich.
Also ich war gestern auch bei meiner Bestatterin, also bei Thomas Bestatterin, ist ja nicht meine Bestatterin, oder wie sagt man das? Also bei der Frau, die das alles organisiert oder die mir da geholfen hat, also die hat gar nicht so viel organisiert, aber die hat mir geholfen. Und die fragte mich dann auch so, und hat das jetzt alles geklappt mit dabei? Und dann habe ich ihr gesagt, naja, wir haben ja damals irgendwie drüber so ein bisschen gelacht, weil wir haben echt beide angefangen zu lachen, als wir darüber sprachen. Also sie sagte, ja, wie machen wir das denn mit der Asche? Und naja, sie müssen dann aber irgendwie, also sie müssen die Asche dann vielleicht nicht in so einer Urne haben, wenn sie die transportieren wollen. Es gibt da auch so Plastikbeutel, weil so eine Urne, stellen Sie sich da mal vor, das sind normalerweise so Metallkorpus. Ja, ja. Wenn sie dann mit Schraubenzieher und Dingsbums am Strand sitzen, irgendwie, das wird nichts. Also das ist ja jetzt nicht so schön, ne? Also da das dann irgendwie zu öffnen, das geht sehr schwer, sagte sie. Also das kriegen sie dann nicht hin, da müssen sie richtig mit Werkzeug ran. Und ich sehe sie da jetzt nicht so am Strand sitzen, eben mit Werkzeug. Schlagzeug. Und ich dann sagte, nee, sehe ich mich auch nicht so. Und dann sagte sie, ja, es gibt auch so Plastikbeutel, die sind irgendwie biologisch abbaubar. Also deswegen kann man die eigentlich auch in die Erde setzen. Und wenn man so eine Erdbestattung mit einer Urne macht, kann man das machen. Ne? Und dann löst sich das dann irgendwann auf. Und dann sagte sie, dann machen wir dann die Asche dort hinein und dann können sie das auch besser irgendwie durch den Zoll und so weiter kriegen, weil das wird ja mal durchleuchtet und so, wenn das dann so ein Zinkgefäß ist, in dem das Ganze drin ist, wird das ja alle ein bisschen schwieriger. Ne? Also war es in diesem Plastikbeutel und dann sagte sie auch noch, sie müssen dann auch noch auf die Windrichtung achten, damit ihnen das dann nicht ins Gesicht weht. Wo ich so dachte, ja gut, ja, merke ich mir, ja gut, richtig, Hawaii, irgendwie Wind ist da auch mal ein bisschen und so. Und dann an dem Tag, ich wollte es an seinem Todestag machen. Und also der 19.12., Thomas Todestag, und da war halt eben den ganzen Tag kompletter Sturm und das Meer so bewegt. Und ich meine, Hawaii, ihr kennt das, Wellen riesig, ne? Und wo ich dann auch, also als ich dann im Wasser stand und halb ertrunken bin, dachte ich dazwischendurch nur, gut, also wissen Sie, ich, Frau D., ich habe das jetzt hier gerade irgendwie, ich habe hier jetzt kein Problem mit dem Wind, ich habe jetzt hier gerade ganz andere Probleme. Also es war schon irgendwie so. Und ich habe ja auch nur gesagt, sie soll sich das jetzt bitte schön mit dem Buch durchlesen. Ja. Da kann sie dann gucken, irgendwie, wie ich das dann doch hinbekommen habe. Ja.
Wow.
Ja. Aber ich finde auch, genau das soll man ja auch. Man soll auch ab und zu mal lachen, weil ich finde, Lachen ist auch, das kommt auch immer zu wenig vor und ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, wir verbinden alle immer so ein bisschen Lachen, damit das irgendwas despektierlich ist oder so, aber ich meine, man kann ja auch befreit lachen und trotzdem ist es total beschissen, alles drumherum.
Ja,
ne?
ja.
Und ich finde, dann tut Lachen einfach auch manchmal unheimlich gut und ich finde, da muss man sich dann auch nicht schämen und gerade bei diesen vielen absurden Sachen, die so um den Tod herum passieren, sind ein paar auch ziemlich komisch und ziemlich lustig auch und irgendwie, ja, warum soll man sie jetzt nicht mehr lustig finden, nur weil es einen plötzlich selbst betrifft, ne?
Ja, absolut.
Also,
so. Ich meine, der Schmerz wird deswegen ja auch nicht weniger, der ist ja auch da, aber es ist für den Moment ist es mal eine kleine Erleichterung, ja. Das ist ja, und wenn es nur punktuell ist und man, es ist doch total legitim, dass man wirklich jedes bisschen, ich will es noch nicht mal Trost nennen, sondern vielleicht einfach wirklich mal ein kurzes Durchatmen und Erleichterung, dass man das doch mitnehmen kann. Da kann doch, also das ist doch eigentlich total wünschenswert für alle und jeden.
Mhm. Unbedingt, ja.
Ja. Richtig. Also es ist ja sowieso so, dass, glaube ich, dieses, ich will nicht sagen Mysterium oder fast Tabu, was aktuell um diesen Vorgang des Sterbens und des dann Gestorbenseins und wie man damit umzugehen hat, das ist, glaube ich, in den letzten, wahrscheinlich Jahrzehnten oder so wirklich super negativ belegt worden. Ich meine jetzt hier in der näheren Umgebung, also jetzt zum Beispiel der Kirchengemeinde meiner Freundin, da wird in letzter Zeit natürlich auch unter den älteren Leutchen allerdings relativ häufig gestorben und ich finde es sehr interessant, wie da eben umgegangen wird, dass es da eben die Leute halt einfach wirklich fast wie so ein Familienfest draus zu machen, dass die Leute da hinkommen. Und so wurde es früher ja auch gemacht. Ja, da ist im Prinzip die Familie gekommen und hat also den Sterbenden oder die Sterbende dann wirklich bis zum letzten Atemzug begleitet. Und da war nichts Schlimmes dran. Und ich hoffe bloß, dass mir das vielleicht auch irgendwann mal, also dass ich sowas auch mal kann, wenn es wenn ich mal in so eine Situation komme, da als noch Lebender jetzt jemanden mit zu begleiten.
Ja, das ist irgendwie, also ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und das ist auch, also das ist ein Geschenk, was man bekommt von demjenigen auch, dass man dabei sein darf oder dass man mit ihm sein darf, auch in in diesen Zeiten. Also Thomas war da ja ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr so ganz so glücklich, dass Menschen da waren. Also ich habe ihn ja immer ein bisschen dazu ermutigt, weil er sich dann immer sehr viel Er hat sich dann auch immer so ein bisschen zusammengerissen und immer den Leuten versucht vorzuspiegeln, oh, mir geht's total gut, es ist alles supi.
Ja,
und
ja.
Was für mich wiederum schön war, weil ich dann wieder dachte, ja stimmt, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ne? Und aber es, also die Menschen, die dann da waren, die haben das, glaube ich, auch alle als ein sehr, also als einen schönen Moment erlebt. Also ja, die also das war immer sehr, sehr schön und das war immer sehr angenehm, wenn ihn Menschen besucht haben. Die haben das auch alle mit einem sehr offenen Herzen gemacht. Und ja, wir haben auch teilweise, die waren auch unheimlich überrascht, wenn wir, ich weiß noch, wir haben mal mit seiner Schwester oder auch mit meiner Freundin auf der Terrasse dann zusammengesessen und so laut irgendwie wegen irgendwelcher Sachen gelacht, dass wir immer dachten, das ist jetzt aber doof, ob das den jetzt im Nachbarzimmer jetzt hier gerade stört, weil es waren halt eben so ein Zimmer neben dem nächsten. Ne?
Ja, ja.
Aber wo dann aber auch die Schwester des Hospizes einfach irgendwie nur zu uns reinkam und sagt, ach, wie schön ist, dass das bei Ihnen gelacht wird. Und das haben wir, aber das habe ich auch in anderen Momenten bei anderen erlebt, wo dann irgendwie ganz viele Kinder plötzlich im Nachbarzimmer waren und da war ein Hallo und dann spielten alle auf dem Rasen und ja, wo man auch dachte, ja, das ist doch schön, hier das Leben auch mit reinzubringen. Und wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit wirklich 24 Stunden nur heulen, weil wir wissen, dieser Mensch, der jetzt hier vor mir sitzt, der stirbt jetzt, sondern nein, wir müssen versuchen, ihm eine gute Zeit zu machen. Und das kann viel besser gelingen, wenn man viel lacht und wenn man fröhlich ist und wenn man wirklich das vielleicht auch für einen Moment beiseite schiebt. Und diese, weil diese Gedanken sind, also ich meine auch diese anderen Gedanken, dieses, was bedeutet das, was kommt nach dem Tod? Und da wird so wenig drüber geredet. Klar, wir wissen alle nicht, was kommt danach. Und ich meine, ich weiß es jetzt auch nicht, immer noch nicht. Und Thomas hat es mir auch nicht irgendwie verraten. Aber man hat so viel Hoffnung einfach, dass es vielleicht, also ich habe so viel Hoffnung, dass es vielleicht ist es ja viel schöner. Oder ich habe dann auch angefangen, viele Sachen zu lesen, wie Menschen sich das vorstellen oder wie Philosophen das sich vorstellen. Oder ach, es kommt ja in 1000 Büchern vor. Oder im neuen Dan Brown zum Beispiel, The Secrets of Secrets, ich weiß nicht, ob ihr den schon gelesen habt. Das ist da. Spielt das auch eine Rolle, ob es irgendwie ein Leben nach dem Tod gibt oder wie das dann weitergeht, was mit unserem Bewusstsein, mit unserer Seele, gerade mit unserem Bewusstsein, was damit danach passiert und wo ich dachte, ja, das sind schöne Gedanken und das sind spannende Gedanken und dann hat man vielleicht auch nicht so viel Angst davor. Also ich weiß es nicht. Also ja.
Also was bei mir jetzt auf jeden Fall auch eine große Erkenntnis war, ich habe ja, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, wir wünschen uns alle irgendwie einen schnellen, unkomplizierten, schmerzlosen Tod, am besten idealerweise einfach mal so ohne Vorankündigung im Schlaf. Und inzwischen denke ich, das mag für die betreffende Person wirklich die größte Gnade sein unter Umständen, aber für die Angehörigen ist das ja wahrscheinlich mit das Allerschlimmste. Weil die Chance, dass man sich wirklich verabschieden kann und dass man nochmal Zeit hat, sich die Dinge zu sagen, die wichtig sind, die hat man ja in so einer Situation nicht. Und ich glaube, da sind dann wahrscheinlich so Empfindungen wie, keine Ahnung, Schuldgefühle oder Verzweiflung und sowas eventuell sogar noch größer. Ich weiß es nicht. Aber das ist,
kann passieren.
Das ist so.
Ja, also ich habe das oft, ich habe ja viele Trauergruppen oder ich habe immer so einen Trauerspaziergang, den ich irgendwie einmal im Monat mache. In letzter Zeit bin ich nicht mehr so viel dazu gekommen, aber ich habe den eine Zeit lang sehr, sehr regelmäßig gemacht und da war es zum Beispiel auch so, dass viele erzählten, ja, lange Verabschiedung, schwierig, auch schwierig. Also es gibt ja auch schwierige Verabschiedungen. Es gibt ja auch Sterbende, die sich zum Beispiel, ich hatte das Glück, dass Thomas sich nicht verändert hat oder einfach klar und da geblieben ist. Es gibt viele Menschen, die auch, die einfach ganz böse zum Beispiel werden, die sich ganz böse verändern und die dann plötzlich zu jemand anderem irgendwie werden nach außen hin und das, die dann irgendwie ihre Angehörigen oder so nur noch verletzen oder sehr, sehr unangenehm werden. Das gibt es ja auch, muss man sagen. Ne? Also da ist es dann vielleicht, da sagt man sich dann vielleicht, ja, da brauchte man jetzt nicht so die lange Zeit des Abschieds, weil das ist dann sehr schwer. Nur, ne? Weil, aber da kann ja auch der Sterbende auch nichts zu, wenn es durch seine Krankheit oder was auch immer ist, das verursacht ist, dass der plötzlich nicht mehr nett ist. Ne? Ja. Also da hatte ich das große, große Glück, das zu haben. Aber wie gesagt, es gibt auch viele andere Varianten des Ganzen. Und ich meine, dann von Glück zu sprechen, irgendwie, dass Thomas jetzt nicht mehr da ist. Ich meine, ist mit 59 Jahren gestorben. Das ist echt kein Alter. Ne? Nee. Also das ist jetzt kein Glück. Aber es war zumindest ein Glück, dass wir diese Zeit noch gut und bewusst miteinander hatten. Also so, das ist es. Ne? Also wie gesagt, es gibt ja auch so Menschen, die zum Beispiel lange sterben und die so voll Schmerzen sind, dass man eigentlich auch nur immer denkt, oh mein Gott, das kann man jetzt alles gar nicht mehr ertragen. Ja. Das war zum Beispiel auch bei Thomas nicht der Fall. Ne? Also dem ging es in Anführungsstrichen relativ gut, also eine lange Zeit dann noch. Ne? Ja, er konnte sich halt eben überhaupt nicht mehr bewegen. Er ist, ich glaube, 8 oder 9 Monate lang nur 2 oder 3 Mal noch aus einem Bett herausgekommen. Okay. Und einmal haben wir einen kleinen Rollstuhlausflug gemacht und da ist er mit einem Kran aus dem Bett rausgehoben worden. Okay. Und dann... deswegen war er auch auf der Palliativen und auch im Hospiz, weil ich hätte das zu Hause nicht geschafft. Nee, ne? Er konnte sich gar nicht mehr bewegen. Richtig, ne? Nee, aber ich habe das eine Zeit lang ja auch gedacht. Ich habe eine Zeit lang, hatte ich auch ein schlechtes Gewissen und habe gedacht, warum habe ich denn nicht hier zu Hause, irgendwie hier bei mir, aber wo ich so dachte, ich schaffe das nicht. Für mich war zum Beispiel ja auch immer das wirklich gut, morgens hin und abends wieder nach Hause. Ne?
Ja.
Und dann einfach, ich weiß nicht, Kraft schöpfen, mich betrinken und irgendwie versuchen, auch das mal kurz zu vergessen und dann erst wieder am nächsten Morgen dann wieder da zu sein und dann volle Kanne wieder da zu sein. Also ja, es ist ich habe ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich erzählen wollte. Entschuldigt.
Das ist nur verständlich, weil das garantiert ein ziemliches Durcheinander an Gefühlen und irgendwie ist, was letztendlich du glücklicherweise in sehr schöne Formen in das Buch gepackt hast und deswegen passt das ja auch. Also, ich finde, es sind sehr viele Sachen, die du da drin eben einfach so nebenbei, ich will nicht sagen mit abhandelst, also die aber nebenbei durchaus berührt werden, irgendwie Themen wie diese Sache, wie kann man denn da überhaupt noch über irgendwas lachen? Darf man das und darf man den vielleicht auch einfach mal blöd finden oder so in der Richtung? Das ist eine Sache, die ist absolut cool, dass du es gesagt hast. Das musste mal jemand tun.
Danke, Christian. Danke dir. Ja.
Dem kann aber ich jetzt nur anschließen. Möchte ich auch noch was über Hawaii wissen. Weil, jetzt mal so ein krasser Schnitt wie im Heute-Journal und jetzt geht's zum Sport oder ich weiß nicht.
Wir gehen zum Wetter. Genau. Nein, aber das hat ja auch wiederum mit Thomas zu tun. Also das hatte ich ja vorhin irgendwie, bin ich so ein bisschen abgebogen. Also ich habe ja Thomas eigentlich auch zu verdanken, dass ich jetzt immer noch nach Hawaii reise, nämlich weil er diesen Wunsch geäußert hat und ich ja immer dachte, ich muss ihm wirklich alle Wünschen, die er noch hat, erfüllen, habe ich dann gedacht, okay, denn jetzt ist es zwar nicht mehr da, aber den Wunsch erfülle ich ihm auch und ich ja auch sehr, sehr großer Hawaii-Fan bin, also das war ja nicht nur Thomas, sondern wir waren ja beide große Hawaii-Fans, wir sind immer nach Hawaii geflogen, wenn wir konnten und wir haben 2019, also kurz bevor die Pandemie kam, waren wir auch noch irgendwie auf Hawaii und hatten gerade 2019 waren wir Anfang des Jahres und Ende des Jahres nochmal da, also wir haben das schon alles richtig gemacht, weil danach war ja dann Pandemie und dann ist Thomas krank geworden und dann konnten wir da auch nicht mehr hin. Das war unser Sehnsuchtsort und Also ich habe so im Nachhinein jetzt auch öfter so mal die Tagebücher von Thomas gelesen. Der hat auch immer so, so kleine Momentaufnahmen. Und der schrieb irgendwann mal gerade in unserem letzten Urlaub auf Hawaii 2019, also den letzten, den wir da zusammen hatten, also das letzte Mal, dass er auch dort war, schrieb er, irgendwie bin ich hier richtig angekommen. Ich kann mich endlich mal richtig, richtig, richtig hängen lassen und alles vergessen. Einfach hier im Garten liegen, irgendwie das Meer rauschen hören, die Palmen anschauen und einfach nur sein. Mhm. Und alle Gedanken loslassen. Und das tut total gut. Das ist hier möglich. Und okay. Das ist so für mich der Ort, wo das möglich ist. Einfach wirklich, also so ein bisschen mehr als Urlaub, so in einer für mich inzwischen sehr vertrauten und sehr schönen Atmosphäre einfach wirklich mal alles fallen lassen und einfach mal nur noch da sein. Mhm. Und einfach auch so tagelang nichts machen oder nur am Strand entlang wandern oder durch die Berge wandern und für mich sein und Vögel angucken, Walen zuschauen, wie sie aus dem Meer springen. Okay. Und einfach, oder dann zwischendurch, wenn es mich dann mal wieder packt, dann irgendwie, im letzten Jahr war es ganz toll, im letzten Jahr war der Eddie, das ist so ein Big Surf-Wettbewerb, der findet immer nur statt, wenn die Wellen besonders, besonders, besonders hoch sind. Okay. Irgendwie über 25 Fuß oder so müssen dann die Wellen sein oder so. Dann werden praktisch so die berühmtesten Surfer der Insel beziehungsweise auch sonst des Landes oder so zusammengerufen und die müssen dann innerhalb von einem Tag kommen und dann irgendwie findet dann dieser Eddie statt. Also das ist so ein nach einem berühmten Surfer, nach Eddie Aikau ist das genannt, ein Big Surf-Wettbewerb, einer der berühmtesten der Welt. Und der war zum Beispiel im letzten Jahr wieder. Und ja, und dann fährt man einfach oder dann läuft man dahin, weil mit dem Auto dahin zu fahren war dann irgendwie keine gute Idee, weil irgendwie 1 Million Leute gefühlt dort auch hin wollten. Und dann bin ich da einfach hingelaufen und irgendwie ich bin da wirklich 1,5, 2 Stunden hingelaufen, das ist schon ziemlich weit entfernt.
Okay.
Und ja, und dann bist du dann da und dann stehst du da zwischen lauter Menschen, die irgendwie das alle total feiern, dass da die Wellen gerade riesig sind, dass da die verrücktesten Surfer der Welt irgendwie gerade in den Wellen sind und irgendwie die sitzen da alle, machen Party am Strand. Also es ist jetzt nicht so wie so sonstige Contests, sondern das ist mehr so große Party dann auch drumherum. Alle haben da ihr so kleine Picknickzelte und irgendwie riesige Coolboxen und irgendwie alles sitzt da so und man schaut dann immer entweder auf einer Leinwand, wo es da ein bisschen näher gezeigt wird oder man schaut aufs Meer, weil direkt vor einem sind dann diese Wellen und schaut denen einfach zu und irgendwie feiert dabei. Dann ist da Musik und dann sind da Leute und ja, und man quatscht mit irgendwelchen Menschen und irgendwie, ja, dann geht man ein bisschen spazieren woanders hin, wo man ein bisschen besser gucken kann und ja, sowas. Das mache ich dann auch zwischendurch, sowas. Und ja, ansonsten, ja, ich kann da einfach so ein bisschen Seele baumeln lassen und ich freue mich dieses Jahr besonders drauf, weil ich habe das ganze Jahr durch jetzt gearbeitet. Also ich war ganz, ganz fleißig und habe viel, viel, viel gedreht, irgendwie, was normalerweise nicht üblich ist. So als Regisseurin hast du sonst nicht immer so das ganze Jahr durchgehend zu tun, sondern da hast du mal da ein Projekt, mal da ein Projekt, mal da ein Projekt, aber zwischendurch auch immer Pause. Und ich habe jetzt wirklich von Februar bis November, ja, habe ich jetzt durchgearbeitet. Wow. Und ja, und deswegen bin ich jetzt auch, also ich hatte mal 2 Wochen frei und davon war ich dann eine Woche bei der Laura in Italien und habe da noch an meinem Buch gearbeitet. Ja, und ansonsten habe ich einfach nur gearbeitet und deswegen freue ich mich da jetzt einfach drauf, so ein bisschen Seele baumeln lassen und vielleicht auch mal wieder jetzt mal mit einem frischen Buchprojekt wieder anzufangen, weil ich habe ganz viele Ideen. Ich habe auch schon mit mehreren anderen Büchern immer zwischenzeitlich angefangen, aber hatte dann immer das schlechte Gewissen und dachte immer so, nein, ich muss dieses Buch erst fertig kriegen. Ich muss das jetzt endlich fertig kriegen, muss das jetzt fertig schreiben. Und gerade, also du sagst jetzt, du bist gerade so auf der Mitte. Ja, also gerade die letzten Kapitel, die waren einfach total schwer. Ich habe die irgendwie immer von mir hergeschoben und ich habe die jetzt erst, also die sind noch nicht so alt, diese Kapitel. Die habe ich dann mir jetzt einfach abgezwungen, weil das war schon schwer. Also so die letzten 1-2 Monate im Hospiz wurden halt eben auch immer schwerer. Und ja, das war schon eine schwere Zeit, ja.
Ja,
ja. Ja, und so, ja, ja.
Aber ich und glaube, deswegen, das war also, jetzt wichtig, hast du mir ja auch schon gesagt, dass du dieses Buch jetzt wirklich, also es klingt jetzt so blöd, aus dem System rausschreiben musst oder sowas,
ja,
aber
ja,
das ist aber trotzdem ja jetzt auch, es ist ja kein Schlusspunkt, weil, sag ich mal, dein Leben mit Thomas ist ja quasi, naja, eure Paarbeziehung, die reale im echten Leben, die ist natürlich vorbei, aber ansonsten, ja, die Essenz, die bleibt ja, also die ist ja da nicht
natürlich
weg, nur weil er gestorben ist und auch nicht, weil das Buch jetzt veröffentlicht ist. Also das
Nein,
ist ja in dem Sinne nee, kein Schlusspunkt, aber ich glaube, es könnte so einfach ein Meilenstein sein, dass du jetzt wieder die innere Freiheit auch hast, dich jetzt mal einfach um andere Kreativprojekte auch wieder zu kümmern.
Ja, andere Bücher, ne? Also beim Drehen ist mir das schon, also beim Drehen ist mir das schon gelungen. Das war ja auch, das ist auch schon ein Kreativprojekt und von daher, da habe ich das irgendwie dieses Jahr auch wirklich gut geschafft und das hat mir auch sehr geholfen manchmal, also das hat mir überhaupt, auch das Drehen hat mir ganz am Anfang schon, eigentlich schon ein bisschen geholfen, so ein bisschen auch wieder rauszukommen aus jetzt meinem Unglück oder meinem Verharren und denken, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie alles vorbei und so und irgendwie, also da war das schon ganz gut, dass dann auch wieder ein Dreh nach irgendwie einer Zeit kam und auch ein vertrauter Dreh und dass ich dort aufgefangen worden bin, auch von anderen Menschen, die das alle wussten und die gesagt haben, komm und weiter geht's, wir machen jetzt hier zusammen schön wie immer und weißt du, so wo ich dann in eine vertraute Umgebung auch wieder reinkommen konnte, mit der Thomas auch immer nichts zu tun hatte, was auch ganz gut war, also so zumindest dort, wo ich dann am Anfang war in Lüneburg bei den Roten Rosen, da war das dann irgendwie ganz gut, dass da war das dann einfach so, ja, in einer vertrauten Umgebung, wo ich dann einfach so sein konnte. Und ich glaube, jetzt aber ist es so, bei mir war das Schreiben halt eben, das Schreiben war auch immer eigentlich meins. Aber da war jetzt halt eben die ganze Zeit, während ich jetzt auch immer an anderen Sachen so ein bisschen geschrieben habe und gedacht, boah, ich könnte ja mal ein Krimi schreiben oder oh, ich könnte ja vielleicht noch ein anderes Buch über Hawaii schreiben oder so. Dann lag halt eben daneben immer noch so in meinem Schreibprogramm so, ah ja, das muss ich aber auch noch fertig machen. Okay, ja gut, aber das ist so schwierig. Ach nee, machen wir lieber das andere. Dann schreibt man so ein bisschen bei dem anderen, ist aber mit dem Gedanken nicht so volle Kanne da, ne? Weil man immer so dann denkt so, ich muss doch aber eigentlich das andere, ja, was könnte ich denn da? Und ach, dann ist das so doof. Und das, diese Erleichterung habe ich jetzt. Und ich meine, ich hatte das ja auch, sagen wir mal, nicht so geplant, dass es jetzt so holter die Polter rausgekommen ist. Ich habe mein letztes Buch selbst veröffentlicht vor Ewigkeiten. Also das ist wirklich schon lange her. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, also ich will unbedingt, mein Plan war, ich möchte am 11. Dezember mit einem Taschenbuch irgendwie im Flugzeug sitzen, dann kann ich das Thomas irgendwie mitbringen. Mhm. Und außerdem habe ich mir gedacht, dann kannst du ja schön Werbung machen, dann kannst du dich dann schön dort vors Meer hinsetzen und kannst dann irgendwie aus deinem Buch vorlesen. Dann können die Leute vielleicht ein bisschen näher noch verstehen, was man so mit einzelnen Sachen gemeint hat oder so. So dachte ich mir, das ist doch toll und dann kannst du da dein Buch bewerben und da irgendwie so ein bisschen was machen und so weiter. Das hatte ich mir so überlegt. Und dann habe ich aber so ein bisschen die Angst gehabt, oh mein Gott, wenn das jetzt bei Amazon irgendwie so lange in der Pipeline hängen bleibt oder Tolino, vielleicht ist auch nicht klappt. Wir hatten ja noch telefoniert, Karin, weil ich hatte die Karin noch gefragt, wie sieht das aus mit dem Self-Publishing? Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, helfen mal ein bisschen. Und das war so, wo ich dann einfach die Angst hatte, das geht alles irgendwie, das geht wahrscheinlich, dauert das jetzt Ewigkeiten und dann habe ich irgendwie alle... Ja, vor allen Dingen, dann habe ich alle total angetrieben. Meine Coverdesignerin, dann irgendwie die Mia, die den Buchsatz gemacht hat und allen gesagt, du musst das jetzt ganz schnell machen, weil ich brauche das. Ich will das jetzt, letztes Wochenende war das dann, ich will das jetzt am Wochenende hochladen und so. Und dann haben alle dann gesagt, ja, ruhig, Brauner, gut, dann machen wir das alle fertig. Dann haben die mir alle Freitagnachmittag, das irgendwie alles war dann da. Und dann dachte ich so, dann probiere ich es halt schon mal. Ja, und dann habe ich es hochgeladen und irgendwie schwuppdiwupp, zack, war es da. Online, ja. Also gerade bei Amazon. Also wo ich so dachte, also das war so, weil ich hatte da auch erst nur das Taschenbuch hochgeladen und dann war das so schwuppdiwupp oben. wo ich dann sagte, oh, ich kann das sogar jetzt schon bei Prime bestellen, dann ist es Montag da. Ich meine, ich habe es Freitagabend hochgeladen, dieses Taschenbuch. Und Montag ist es jetzt im Briefkasten, ich kann es kaum glauben.
Ja,
aber das, so war es dann auch.
Ja, ich musste
und
so lange.
Und ich dann dachte, wow.
Du hast mir deine Mail, die du mir dann geschrieben hast, völlig, völlig fassungslos. Karin, das ist schon da. Ich weiß, das war wirklich sehr lustig. Und ja.
Ein Hoch auf Self-Publishing.
Ja, wirklich. Also ich meine, also das war jetzt so doch sehr überraschend. Also ich fand das wirklich, also es hat so super geklappt und ja. Das ist wirklich, also das war ganz verrückt, muss ich sagen. Ja.
Ja, ja, naja. Also das sollte, glaube ich, jetzt einfach alles genauso sein, wie es gelaufen ist mit der Buchveröffentlichung. Sicherlich nicht mit der Geschichte mit Tom, das hätte sich jeder anders gewünscht. Ja. Aber dass es jetzt so war und dass es jetzt aber mit dem Buch auch so einfach und so smooth geklappt hat, das würde ich jetzt mal sagen, das hat genauso sein sollen.
Genau.
Und ja, also ich hoffe, dass ganz, 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 ganz viele Menschen dieses Buch lesen, liebe Sabine, und dann genauso viel Trost und Zuversicht erfahren, wie es mir gegangen ist bei der Lektüre, und ich habe natürlich auch ein bisschen geweint, muss ich natürlich auch sagen. Also es ist jetzt nicht spurlos an mir vorbeigegangen, weil es wirklich sehr berührend war und sehr berührend ist. Aber ich wünsche dir unfassbar viel Erfolg damit, auch wenn du sagst, das ist dir jetzt gar nicht wichtig, aber ich glaube schon, dass das vielleicht nicht nur für dich, aber auch für Thomas und eigentlich für alle Menschen draußen wichtig
ich denke
wäre,
auch,
dieses Buch
eben.
Zu lesen.
Genau, alle die genau dieses Buch gebrauchen können und es bisher nicht finden konnten, das ist doch super. Genau für die sollte es sein, und deswegen sehe ich das genauso wie Karin. Kommet zuhauf und kaufet und fühlt euch mitgenommen im wahrsten Sinne des Wortes und in gewisser Weise geborgen durch das, es ist halt einfach so, und letztendlich die Leute, die überleben, die machen weiter, wie auch immer. Und da gibt's kein falsch und kein richtig.
Nee, genau das. Es gibt überhaupt in dieser ganzen Geschichte nicht so richtig viel falsch und richtig, sondern ja, es muss jeder für sich selber einfach fühlen, erleben, und ich glaube, es ist nur nicht richtig, wenn man so wenig drüber redet. Ich glaube, man sollte richtig. Viel, viel mehr darüber reden. Und
genau. Das sind schöne Schlussworte, finde ich, oder?
Genau, das haben wir jetzt getan. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor Hawaii, dass du noch in unserem kleinen Podcast, in unserem Saloon vorbeigeguckt hast.
Und ja, sehr gerne.
Wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch und eine wunderbare Reise, liebe Sabine.
Das gleiche auch von mir.
Ich danke euch. Ich danke euch und danke euch für den schönen, schönen, schönen Podcast, den wir hier zusammen hatten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das ist toll. Also, ihr Lieben da draußen, viel Spaß und kauft das Buch. Alles in den Shownotes nochmal.
Aloha.